Börsenradio Network AG. Das Börsenradio.
Der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast. Der Nachhaltigkeitspodcast. Bis 2030 soll der CO2-Footprint halbiert werden. Wir stehen vor einer Nachhaltigkeitsrevolution.
Ja, hallo, mein Name ist Peter Scholz. Ich bin Professor für Digital Finance an der DHBW und inzwischen auch dank meines Doktoranden verstärkt mit dem Bereich Nachhaltigkeit unterwegs.
Und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Heute geht es um Zahlen, Daten und Fakten. Zum Nachhaltigkeitsstandort in Deutschland beginnen wir mal ganz von vorne. Nachhaltigkeit ist ja politisch gewünscht, durch den Green Deal der EU bis 2050 auf null CO2 zu kommen. So, das Ganze müssen wir erreichen und auch anschieben. Und da gibt es auch eine ganze Reihe von Gesetzesvorlagen. Denn das Ganze soll auch fair mit den ESG-Kriterien, also Environmental, Social und Corporate Governance, passieren. Also auf Deutsch, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gehört auch dazu. Damit das schneller geht, achten Banken zum Beispiel bei der Kreditvergabe darauf, dass es bei der Vergabe ein Nachhaltigkeitsrating einer Firma gibt. Und sogar Vermögensverwalter sind angehalten, ihren Kunden auch ESG-Produkte anzubieten. Jetzt haben sie eine Studie dazu gemacht, Sustainable Finance Standort Deutschland im Vergleich zu Europa. Die Studie verlinken wir auch und die kann dann jeder kostenfrei runterladen. Die eingangs von mir beschriebenen Ziele, also ESG in der Finanzwelt. Wie weit sind wir denn hier schon gekommen? Was gehört denn alles zu diesem ESG-Ökosystem dazu?
Genau, also das war eine Studie, die ich mit meinem ehemaligen Kollegen Stefan Bricke zusammen gemacht habe und wir konnten tatsächlich auch viele junge Leute mit einbinden. Das war tatsächlich auch noch ein mitstudentisches Projekt, ja, was wir in Kooperation mit Germany Finance gemacht haben. Und da die erste Herausforderung war im Endeffekt genau das zu machen, was Sie gerade beschrieben haben. Im Endeffekt ist es gar nicht so einfach, erstmal klar zu definieren, was eigentlich nachhaltig ist. Denn bis vor kurzem gab es da eigentlich noch gar keine klaren und verbindlichen Kriterien. Das heißt also, bis vor kurzem konnte das im Endeffekt jeder für sich selber auch so ein bisschen festlegen, wie man Nachhaltigkeit definiert. Und das hat jetzt in der aktuellen Lage dazu geführt, dass natürlich sehr viele Labels existieren, sehr viele verschiedene Siegel existieren und auch Wahrnehmungen und Definitionen von was nachhaltig ist. Ohnehin ist es so, dass Nachhaltigkeit momentan einen sehr starken E-Fokus hat, also Environmental, da geht es sehr stark immer um Umwelt, natürlich dann letztendlich auch um Klimaschutz, was auf der einen Seite natürlich auch korrekt und richtig ist, weil die Zeit drängt, das ist gar keine Frage. Andererseits natürlich die anderen beiden Kriterien manchmal so ein bisschen vernachlässigen lässt, die ja auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und deswegen war es erstmal die erste Herausforderung, wenn man Vergleich machen möchte, festzulegen, mit welchen Kriterien man vergleichen kann. Also wie können wir das überhaupt messen? Und das war gar nicht so einfach. Und jetzt haben wir ja inzwischen auch die EU-Taxonomie, die ja beschlossen worden ist und die jetzt ja auch da ist. Und die fängt ja erstmal an, jetzt tatsächlich festzulegen, was nachhaltig ist und was eben nicht nachhaltig ist. Ja. Und das ist natürlich auch ein Riesenfortschritt, weil wir jetzt eben von diesen vielen Einzeldefinitionen langsam wegkommen hin zu einer einheitlicheren Definition. Die ist natürlich erstmal auch sehr komplex, das ist wahrscheinlich auch kaum anders machbar.
Das Gebiet geht ja durch alle Bereiche, also Venture Capital, angefangen zu kleinen, großen Bankgeschäften, Versicherungen, Asset Management, Fonds, Vermögensverwaltung. Da gibt es ja auch, das bekannteste vermutlich ist dieser Begriff Green und da gibt es ja auch Green Bonds und grüne Fonds. Da sind wir schnell bei dem Thema Greenwashing. Was ist denn Greenwashing? Wo fängt das an, einen Aspekt von Greenwashing zu erfüllen oder der Unterschied von ein bisschen grün oder ich habe es ja doch versucht mit Green, aber sozial fehlt. Was ist da so der Unterschied? Also können Sie uns da helfen, eine Definition zu treffen?
Also bei Greenwashing geht es vor allem ja um das grüne Investment. Grüne Investments sind vor allem schwerpunktmäßig auch Investments, wo es mehr um die ökologische Nachhaltigkeit geht. Und ein sehr berühmtes Beispiel ist ja in den Hotels. Ja, da kommt das vermutlich, also zumindest mutmaßt man das ja auch so ein bisschen her. Dieser Begriff auch Greenwashing, dass in Hotels sehr häufig so diese kleinen Schildchen sind, ne? Also verwenden Sie Ihre Handtücher gerne öfters, es ist dann eben nachhaltig, man muss es nicht so oft waschen und es hilft der Umwelt. Und das stimmt natürlich auch, also sowas hilft ja der Umwelt, klar, also es sind geringere Reinigungskosten, geringere Energiekosten, das alles ist natürlich schon nachhaltiger. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch für die Hotels ein Kostenersparnis. Und dann ist die Frage gestellt worden, wo ist die Motivation? Also macht das Hotel das eher, damit es die Kosten sparen kann oder macht es dann eben, dass es wirklich für die Umwelt gut ist? Und das kann man natürlich dann auch erweitern. Das ist für viele andere Themen natürlich dann auch anwendbar, dass man sich die Frage stellt, macht ein Unternehmen dann irgendwelche grünen Projekte nur für die Reputation, um möglichst nachhaltig dazustehen? Oder ist es dann eben ein echtes Interesse daran, diese Ziele zu erreichen. Und die Übergänge sind fließend, die sind auch immer nicht so ganz einfach, ja. Aber es gibt natürlich schon viele Produkte und auch Unternehmen, die vor allem versuchen, ein bestimmtes Image darzustellen, ja, und dann vielleicht gar nicht so nachhaltig sind. Ein Beispiel, was ja jetzt letztes Jahr intensiv durch die Presse gegangen ist, war ja die DWS, die ihre Fonds auch grüner dargestellt hat, als sie vielleicht wirklich waren. Also wenn man sich die Zahlen anschaut, dann waren ja viele Projekte viele Investments bei der DWS nicht so grün. Man hat das ein bisschen umdefiniert. Und die mussten dafür jetzt ja auch eine Millionenstrafe bezahlen. Also die sind ja dann auch entsprechend jetzt verurteilt worden, dass das eben so nicht okay war. Und das ist natürlich dann auch eine große Gefährdung, weil es natürlich das Vertrauen in die Nachhaltigkeit erschüttert. Insofern hat es natürlich auch eine große Symbolwirkung.
Ich glaube, hier liegt auch das Problem des Verständnisses. Viele denken Nachhaltigkeit, ja, es ist erstmal green. Also man hat so das Gefühl, es dreht sich erstmal um 80-90% um Umweltthemen. Die anderen zwei Buchstaben, die werden immer vergessen. Ich hatte mal eine Diskussion, die fand ich sehr spannend. Da ging es um die Zementproduktion. Energie, lastig, richtig teuer, um da Zement herzustellen, kann eigentlich überhaupt nicht green sein. Auf keinen Fall. Also man stellt um auf erneuerbare Energien. Aber günstiger Zement war dann die Diskussionsidee. Günstiger Zement ist ja wichtig, weil wir müssen ja auch sozial Wohnungen bauen und die müssen günstig sein. Kann keine Wohnungen bauen mit teurem Zement, der vielleicht möglicherweise nachhaltig ist. Aber dann kostet mich der Quadratmeter 20 Euro. Und dann fällt das Social weg. Also dann sieht man schon die Schwierigkeit, E, S und G zusammenzumischen. Das ist ja fast nicht machbar.
Also es gibt auf jeden Fall Zielkonflikte. Das ist jedenfalls richtig. Je nach Anwendungsfall ist es ja klar. Also ich meine, durch das E wird es klar, dass viele Dinge teurer werden müssen. Es ist aber auch klar, dass wenn man S richtig macht, ja, Social und auch Governance, auch dadurch natürlich sehr viele Dinge, also Lohnkosten oder so, teurer werden. Insofern, glaube ich, ist die Illusion zu glauben, dass man diese Kriterien erreichen kann, ohne dass es was kostet und auch wirklich was kosten wird und dass man dann auch im Geldbeutel spüren wird, ja, eben eine Illusion. Also es wird auf jeden Fall teurer. Und dass es natürlich bei Social im Zweifel dann an anderer Stelle zu Zielkonflikten führen kann oder muss sogar, ist vollkommen klar. Andererseits muss man sagen, auch was jetzt einmal zum Beispiel Zement betrifft, aber auch Stahl, ist es ja so, dass man es nicht komplett vermeiden kann. Deswegen sieht die EU-Taxonomie ja auch vor, da jetzt nicht ein Nullziel bei diesen Segmenten zu erreichen, sondern einfach die Tonne Stahl oder die Tonne Zement unter einem gewissen CO2-Fußabdruck zu produzieren. Das heißt, man kann also grünen Stahl herstellen oder auch grünen Zement, wenn er eben tatsächlich nicht über eine gewisse, also nachweisbar nicht über eine gewisse Schranke CO2 freigesetzt wird bei der Produktion. Also insofern, sonst könnte man sowas wie Stahlproduktion, glaube ich, überhaupt nicht mehr machen.
Bei diesen Kriterien gibt es ja auch immer wieder einen Begriff, den man hört, das heißt Impact Investing. Was ist das eigentlich genau? Und müsste nicht jeder Fonds eigentlich einen hohen Impact haben, also einen Einfluss, wenn ich diese Aktie kaufe, wenn ich diese Firma unterstütze, dass da auch positive Effekte rauskommen? Hätten Sie ein Beispiel für Impact Investing?
Klar, also ich meine, der Finanzmarkt per se hat natürlich eine große Macht, denn er hat ja eine große Lenkungsfunktion. Und durch die Ströme am Kapitalmarkt kann man natürlich dafür sorgen, dass gewisse Projekte, die dann eben auch einen Impact haben, einen positiven, auch einen messbaren haben, dann eben realisiert werden oder nicht. Die Frage ist ja nur, machen das Investoren freiwillig oder nicht? Also ist jedes grüne Projekt automatisch sehr rentabel? Und ich glaube, da muss man sagen, wahrscheinlich sind nicht so viele grüne Projekte so rentabel, dass es sich für die Investoren automatisch lohnt. Und deswegen haben wir jetzt eben auch die Regulatorik, die dann eben gewisse Zielvorgaben macht, wo man eben sagt, das muss halt einen gewissen nachweisbaren Impact, positiven Impact haben, zum Beispiel auf die CO2-Reduktion. Und dann hat es halt ein gewisses Label. Und dadurch erreicht man eben dann diese Lenkungsfunktion. Es zeigt sich ja, dass man Steuermitteln alleine nicht finanzieren wird oder finanzieren kann, den Klimaschutz. Und deswegen brauchen wir eben auch die privaten Gelder. Und deswegen müssen wir halt auch dann entsprechend investieren. Und dafür brauchen wir eben die Lenkungsfunktion und dafür brauchen wir eben auch die Regulatorik.
Okay, die Frage habe ich schon viel Interviewpartnern gestellt. Kann man mit Green ESG auch Rendite erzielen? Die meisten sagen ja, natürlich. Aber das klingt jetzt so, als wenn es doch nicht möglich wäre oder sehr schwierig. Also ESG ist schön, aber wenn KI in ist oder Rüstung die Performance ausmacht, der Kunde will Rendite.
Ich glaube schon, dass man Rendite damit erwirtschaften kann. Also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt nicht so verstanden werden möchte, dass man mit diesen Projekten gar keine Rendite erwirtschaften kann. Aber es ist schon richtig, es ist die Frage, wie viel Rendite. Und wir haben tatsächlich gesehen, das ist ein richtiger Punkt, ne? Also Rüstungsfirmen haben natürlich in den letzten Monaten traurigerweise gute Umsätze erwirtschaftet und deswegen natürlich auch Gewinne erwirtschaftet. Und dann ist es natürlich auch ein Thema für Fonds. Ja, im Endeffekt war das ja auch ein ähnliches Thema bei der DWS, die dann eben auch für fossile Energieunternehmen gesetzt hat und damit dann eben eine Outperformance in teilweise nachhaltigen Fonds realisiert hat. Ja. Und das ist natürlich ein Problem. Ich glaube, dass es Es gibt verschiedene Untersuchungen, ob man mit ESG-Investments, also Outperformance, Überrenditen erwirtschaften kann oder nicht. Und bisher kommen so die meisten Ergebnisse zu dem Schluss, dass man im Wesentlichen ähnliche Returns erwirtschaften kann wie mit anderen Investments auch. Das ist immer eine Frage der Phase, ne? Also je nachdem, von wann bis wann man draufschaut, hat man mal eine bisschen bessere, mal ein bisschen schlechtere Performance. Aber wir haben natürlich auch noch nicht alles realisiert. Wir werden noch wahnsinnig viele Projekte realisieren müssen, die momentan eben auch noch finanziert werden müssen. Und ich befürchte, dass da die Renditen nicht so groß sein müssen, wie vielleicht bei anderen Projekten. Und man gibt natürlich die Projekten von anderen Investmentfonds auf. Ja. Gab ja auch diese klassischen Untersuchungen mit diesem Angels Fund und Devils Fund, wo man dann eben die Performance-Vergleich verglichen hat und dann festgestellt hat, im Endeffekt war es sehr ähnlich. Ich glaube, nur wenn man halt sehr viele nachhaltige Projekte finanziert, wird man auch welche finanzieren müssen, die zwar einen Social Impact oder einen Environmental Impact haben, aber vielleicht nicht den gleichen Rendite-Impact wie vielleicht ein anderes Investment. Umso mehr Projekte man ja finanzieren muss, am Anfang werden ja natürlich die rentabelsten finanziert und irgendwann dann mal nicht mehr die rentabelsten, dann könnte das natürlich schon einen Impact haben. Und ich glaube, wir müssen aber, wenn wir Klimaschutz ehrlich betreiben wollen, auch die finanzieren, die vielleicht dann nicht mehr die höchsten Renditen haben.
Ja, nochmal kurz zurück zu den Kriterien. Wer bestimmt jetzt die Kriterien? Die EU? Der deutsche Finanzminister, irgendein Ausschuss oder die Fondsgesellschaft selber? Weil es gibt ja die Diskussion oder gab ja zumindest jetzt seit dem Ukraine-Krieg, wo Energie knapp wird, die Diskussion, ist jetzt Atomstrom plötzlich nachhaltig oder nicht?
Genau, also die Kriterien werden ja von der EU festgelegt. Also das heißt, das ist über letztendlich eine Art ähnlichen Gesetzgebungsverfahren, ja, wo dann eben in Gremien diskutiert wird, was wird als nachhaltig eingestuft und was nicht. Da haben dann andere wenig Deutungshoheit. Also das wird dann tatsächlich von der EU festgelegt, wie in vielen anderen Bereichen ja auch. Und dann ist halt die Frage, und tatsächlich bei Atomstrom ist natürlich, sage ich mal, so der kontroverseste oder eins der kontroversesten Beispiele, ist es nachhaltig oder nicht. Das ist natürlich auch manchmal sehr schwierig zu beantworten. Also fairerweise muss man sagen, ist es natürlich, und das ist ja ein Weg, den jetzt gerade viele europäische Partner gehen, ist Atomstrom unter CO2-Aspekt natürlich auf jeden Fall nachhaltiger als Kohle. Also das ist überhaupt gar keine Frage. Auf der anderen Seite haben wir natürlich den Atommüll, der wenig nachhaltig ist. Das ist auch keine Frage.
Man könnte anders argumentieren. Der Müll ist sehr nachhaltig. Also
ja, gut.
In 6000 Jahren strahlt er immer noch. Ne?
Also. Ich befürchte, das ist nicht die Nachhaltigkeit, die wir haben wollen, ja. Genau, und das ist natürlich dann ein Problem. Also, und dann muss man natürlich Ziele definieren. Was ist momentan das Wichtigste? Und wenn man natürlich sagt, was ja effektiv ja eigentlich gemacht wird, CO2 ist momentan ein hohes Ziel. Unter der Maßgabe ist es natürlich dann nachhaltiger, Atomstrom zu produzieren als Kohlestrom. Das ist klar. Auch wenn es andere Probleme mit sich bringt. Das ist keine perfekte Ideallösung. Das ist unstrittig, glaube ich. Ja.
Tasten wir uns zu Ihrer Studie heran, zu den Key Lessons. Also wie leistungsfähig ist jetzt nun der Finanzplatz Deutschland als ESG, also der ESG-Finanzplatz Deutschland im Vergleich gegenüber Europa?
Unsere Ergebnisse waren, dass er eigentlich sehr, sehr robust dasteht, also sehr gut dasteht. Da ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Es ist ja auch nicht nur der Finanzmarkt, das ist ja auch eine Sache, die wir in der Studie rausgearbeitet haben. Der besteht eben nicht nur aus Green Bonds, die ja häufig im Fokus stehen, sondern der besteht ja aus unglaublich vielen Facetten. Das sind eben, wie wir darüber gesprochen haben, Fonds auch, es sind aber auch Banken, Versicherer, es ist auch Förderbanken wie die KfW zum Beispiel, die in Deutschland extrem viel tut in diesem Bereich, ja. Also da haben wir sicherlich auch ganz starke Rollen. Im Schnitt muss man sagen, sind wir eigentlich in allen Bereichen ziemlich gut dabei. Das heißt, Deutschland steht so aus der Maßgabe her nicht schlecht da. Die frankophonen Länder, gerade so Frankreich, Belgien, die haben einfach einen Vorsprung, weil da Nachhaltigkeit schon viel früher ein wichtiges Thema war. Auch nachhaltiges Investieren schon viel früher ein Thema war. Deswegen stehen die relativ gut da. Und das ist aber auch ein Ergebnis, also das Land, was Europa ja leider so halb verlassen hat, zumindest politisch, Großbritannien steht tatsächlich in vielen Bereichen gar nicht so gut da. Und da ist tatsächlich noch viel Potenzial vorhanden. Insgesamt überall ist noch wahnsinnig viel Potenzial vorhanden, aber so im aktuellen Maßgab muss man sagen, also wenn man sich Nachhaltigkeit wünscht, ist Deutschland da im Finanzmarkt auf jeden Fall auf einem guten Weg und auch relativ betrachtet zu den Nachbarn nachhaltig.
Aus Ihrer Studie war auch zu lesen, ich übersetze es mal in Kurzformsatz, der Finanzmarkt hat viel Macht, der Markt hat die Macht. Was meinen Sie damit?
Der Finanzmarkt lenkt natürlich die Kapitalströme und wie Sie ja schon richtig gesagt haben, grundsätzlich versuchen ja die Akteure zu schätzen, welche Projekte und welche Firmen, welche Investments die höchste Rendite erwarten lassen, ja, und da wird natürlich primär finanziert. Da ist der Markt, muss man fairerweise sagen, per se auch relativ neutral. Also wenn es halt aktuell Rüstungsfirmen sind, dann wird halt da investiert. Wenn es halt fossile Energieträger sind, dann wird eben da investiert. Das heißt, man schaut halt einfach darauf, was die höchste Rendite erwarten lässt. Und das ist natürlich nicht das, was wir uns momentan wünschen, sondern wir wollen natürlich, dass nachhaltige Energie zum Beispiel eben entsprechend auch finanziert wird, auch wenn sie vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger Rendite erwarten lässt. Und dann muss man es eben über Regulatorik lösen. Das heißt, man muss dann eben zum Beispiel sagen, was gilt als nachhaltig, was gilt als nicht nachhaltig. Dann eine zusätzliche Zielkomponente einbauen. Ja, und wenn der Markt das mit beachten muss als Nebenbedingung, dass die Investments eben nachhaltig sein müssen, dann lässt sich über einen Optimierungsprozess eben feststellen, dass vielleicht ein paar Prozentpunkte weniger Rendite, aber dafür eben ein nachhaltigeres Investment dann halt das Bessere ist. Und dann lässt sich eben dadurch letztendlich, das ist jetzt ein bisschen plakativ gesprochen, ja, aber so lässt sich natürlich ein Stück weit der Kapitalstrom eben auch lenken, was ja durchaus auch wünschenswert ist. Ja, also ich meine, es ist ja, sag mal, nicht zwangsläufig so, dass mal gesamtgesellschaftlich das Projekt mit der höchsten Rendite immer auch das gesamtgesellschaftlich beste Projekt ist. Und dann muss man eben regulatorisch eingreifen. Und das ist eben im Endeffekt jetzt, was auch passiert.
Es war auch herauszulesen, Frankreich hat den Vorteil des First Movers ziemlich früh dran. Was machen die Franzosen anders? Und Deutschland holt auf. Wo stehen wir da im Vergleich des Rankings etwa?
Es ist ein bisschen divers. Es kommt ein bisschen drauf an, über welche Kategorie man redet. Also bei den Fonds zum Beispiel war Frankreich schon lange vorne dabei. Für die, ich sag mal, im französischen Markt war der Nachhaltigkeitsaspekt beim Investieren, gerade was Investmentfonds betrifft, halt auch vor 10 Jahren schon ein großes Thema. Und die Investoren haben auch schon vor 10 Jahren danach gesucht, auch private wie auch institutionelle. Die hatten dann einfach auch, ja, vielleicht ein anderes Bewusstsein schon. Das heißt also mit diesen Produkten, die dann eben nachhaltig investieren, wo man sagen könnte, okay, wir haben eben zum Beispiel bestimmte Siegel, wir haben bestimmte Rankings für die Aktien oder so, oder wir haben Green Bonds, die es damals ja auch schon gab. Das kam halt da einfach besser an. Das wurde da halt einfach schon eher wahrgenommen als Thema. Und deswegen haben die da einfach einen gewissen Vorsprung. Da war das in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Bei uns hat es natürlich jetzt mit der Klimabewegung Fridays for Futures richtig Fahrt aufgenommen. Seitdem fragen Kunden natürlich auch vermehrt bei Banken nach, die jetzt ohnehin ja auch verpflichtet sind, das anzubieten. Aber auch die Nachfrage ist dann einfach höher geworden, weil das Thema einfach mehr ins Bewusstsein gerückt ist. Und dann hängt es halt so ein bisschen davon ab. Also gerade was zum Beispiel die Förderbank betrifft, ist Deutschland relativ weit von. Das ist sehr gut. Auch was Bankenbereich betrifft und so, da sind wir eigentlich ganz gut dabei mit den teilweise also wirklich Spartenbanken, die sich da ja auch gegründet haben. Ja. In anderen Bereichen, wie zum Beispiel auch Green Bonds und Fonds, da holen wir noch ein bisschen auf, da liegen andere Länder leicht vor uns. Aber auch da muss man sagen, ist relativ stabil. Ich glaube nicht, dass Deutschland gerade momentan sehr ausgeprägte Schwächen hat, sondern das Wachstum ist da und auch wir sind vor allem sehr divers. Das ist einfach auch ein Vorteil. Wir haben nicht nur den einen Sektor, wo wir stark sind, alle anderen sehr schwach, sondern es scheint, sage ich mal, sich durchzuziehen, die Nachhaltigkeit durch die verschiedenen Sektoren.
Sage ich schon mal herzlichen Dank. Nochmal zum Abschluss Zusammenfassung Key Lessons und zweite Frage dazu. Wie halten Sie es persönlich mit Ihren Investments? Wo schauen Sie drauf bei Nachhaltigkeit?
Ja, also es spielt für mich schon eine Rolle. Also ich habe jetzt tatsächlich in meinem privaten Portfolio vor allem keine überwiegend schlechten Werte. Also ich habe jetzt zum Beispiel keine Rüstungskonzerne oder so, die ich halt aus moralischen Gründen schwierig finde und daran auch gar nicht Geld verdienen möchte. Das heißt also, solche Werte würde ich jetzt nicht kaufen. Ich muss aber fairerweise sagen, gucke jetzt auch nicht bei jedem Wert exakt auf irgendein Ranking, ob das jetzt überall mal ganz vorne steht. Aber ich habe natürlich auch grundsätzlich viele Technologie-Investments und versuche möglichst keine ganz bösen Investments zu haben. Also tatsächlich auch kein Atomstrom oder so. Das findet sich in meinem Portfolio jetzt nicht. Genau, die Key Learnings sind, ich glaube, die Debatte wird momentan, was Klimawandel ist, ja sehr emotional geführt. Wir haben ja diese Klimakleber, die natürlich vielen Menschen neben dem Bahnstreik das Leben relativ schwer machen. Und dadurch wird diese Debatte natürlich momentan extrem emotional aufgeladen. Das ist natürlich ungünstig. Ich glaube, wir müssen wirklich begreifen, dass das ein Thema ist, das nicht weggehen wird, Klimawandel, dass wir da auf jeden Fall in der Verantwortung stehen, was dafür zu tun. Ich glaube auch tatsächlich, dass eigene Beiträge, die man leisten kann, auch wenn sie noch so klein scheinen, wenn es viele machen, dann ist es trotzdem wertvoll. Man darf das auf keinen Fall unterschätzen. Also insofern, glaube ich, ist dieses Bewusstsein, vernünftig zu handeln, glaube ich, einfach enorm wichtig, dass man sich auch nicht frustrieren lässt von anderen Themen. Man muss aber auch letztendlich, glaube ich, anerkennen, dass, ja, früher hat man gesagt, man muss sich erst in die eigene Nase fassen. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass man selber im Endeffekt einem guten Beispiel vorangeht. Man muss sich aber auch bewusst machen, dass wir es alleine nicht schaffen werden, das zu wuppen. Aber natürlich ist es leichter, wenn ich meinen eigenen Beitrag leiste. Und ich glaube, da muss man einfach hinkommen, auch ein bisschen Gelassenheit entwickeln. Man muss sich bewusst machen, es wird auch Geld kosten. Es wird nicht nur Rendite bringen, es wird an anderen Stellen auch Geld kosten. Aber es ist halt auch notwendig. Insofern, nichts tun ist ja auch keine Alternative. Und ich glaube, das braucht man halt einfach, wie gesagt, dieses Bewusstsein, ein bisschen mehr Gelassenheit.
Ja, vielen Dank. Ja, und ich glaube, die Klimakleber kommen dann wieder, wenn es wieder wärmer wird.
Möglicherweise.
Herr Professor Scholz, ich danke Ihnen.
Vielen Dank.
Unser Green Deal für Sie, der Börsenradio Nachhaltigkeitspodcast.
Börsenradio Network AG, das Börsenradio.